Ja, aber bevor wir zu so einem Bild kommen, kommen wir natürlich zur Geschichte. Ich lese uns aus Markus 4, Abvers 35 bis 41. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Ja, die große Überfahrt, das passt einfach zu diesem Text. Dreimal wird hier von was Großem geredet. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Bild gesehen habe. Kees de Koort, Illustration der Kinderbibel. Im großen Gruppenraum unseres Gemeindehauses, wo ich viele Tage meiner Jugend verbracht habe, hing dieses Bild und immer wieder hing ich auch mit den Augen daran. Man kann sich diese einzelnen Personen mal in Ruhe anschauen. Da ist ein Mann hinten am Heck. Am Heck würde man normalerweise ja ein Steuerruder vermuten. Selbst der geneigte Laie wird das erkennen. Aber das hängt hier offenbar in der Luft. Da ist nicht viel zu machen. Und der Mann hinten zeigt nach oben, irgendwas Schlimmes spielt sich oben am Mast ab. Und es gibt auch jemanden anders, der das auch sieht und einfach nur noch entsetzt ist, und ein anderer schreit um Hilfe. Man weiß gar nicht genau, soll das jetzt Gebet sein oder was ist das? Dann gibt's daneben die zwei am Segel, die machen was und die machen sogar zusammen was. Aber wenn man sich das anschaut, das Segel wird ja zerfleddert, da ist auch nicht viel zu holen. Ganz vorne am Bug hält sich einer an einem festen Seil fest und schaut aus. Kommen wir irgendwo an, gibt es ein Ende? Das muss doch auch mal vorbeigehen. Wir müssen doch nach vorne schauen. Das ist ja, glaube ich, die Formel aller Formeln, oder? In unseren Tagen müssen nach vorne schauen. Ja, und am meisten beeindruckt hat mich natürlich der Mensch im Vordergrund. Der macht was Vernünftiges. Wenn ein Schiff vollläuft, dann muss man zusehen, dass man schöpft. Haben wir doch schon mal gehört. Aber ja, so wie er da mit seinem Eimerchen ausschüttet, was er kriegen konnte, schwappt ihm ja schon ein Vielfaches entgegen. Und er strahlt für mich so ein bisschen aus, was ich öfter mal empfunden habe. Du gibst dir so eine Mühe und du erreichst gar nichts. Es wird stattdessen immer schlimmer und du kommst nicht dagegen an. Ja, und so sieht das hier auch aus. Jeder reagiert auf seine Weise in dieser Notsituation und alle gemeinsam sind machtlos. Ob man jetzt großartig auf die Probleme hinweist oder sie kraftvoll bedauert oder nach irgendwas Ausschau hält, es hilft irgendwie alles nichts. Ja, und dann ist mir noch aufgefallen, es geht gar nicht um den Einzelnen. Alle sitzen in einem Boot. Diese Jüngertruppe ist schon ein Vorbild für die Gemeinde Jesu. Es geht nicht nur darum, kommt der Einzelne durch oder nicht, oder ist jemand besser und cleverer als jemand anders. Alle sitzen in einem Boot. Ja, und dieses Boot, dreimal groß, ist in einem großen Sturm. Auf dem See Genezareth kommt das schon mal vor. Ich habe mir erklären lassen, war noch nicht da, der ist wie so eine Schüssel. Und häufig heizt sich die Luft direkt über dem See auf tropische Temperaturen auf. Und wenn von den Bergen ringsum kühle Luft dabei geweht wird, ja, dann haben wir oben kalte, unten warme Luft mit einem großen Temperaturunterschied und dann gibt es heftige Fallwinde. Die können ganz plötzlich auftreten und darum haben Fischer auf dem See Genezareth eine besondere Fähigkeit. Die können still sein. Die machen ihre Arbeit schweigend. Für den Fall, dass sich das mit Geräuschen ankündigt, dann sind die vorbereitet. Naja, nichtsdestoweniger, sie kommen immer wieder mal rein. Ja, großer Sturm, Menschen fragen immer eine Frage, wer ist schuld? Woran liegt's? Was haben wir versäumt, was haben wir verpasst? Sind wir auf falschen Kurs gegangen? Nun, hier steckt ja gleich die erste Lektion drin. Jesus hat gesagt, lasst uns ans gegenüberliegende Ufer fahren. Er bestimmt, er verfügt, er übernimmt auch die Verantwortung. Und er sagt nicht, lasst uns mal schön am Ufer lang, falls was passiert, sondern wir setzen über, große Überfahrt auf die andere Seite. Manche weisen darauf hin, dass Jesus das auch braucht. Er muss sich nämlich regelmäßig in Sicherheit bringen, weil er eigentlich von Anfang an auch verfolgt wird. Großer Sturm, jetzt ist es soweit, die Jünger völlig hilflos. Was macht Jesus? Er schläft. Es gibt ganz verschiedene Arten von Schlaf und Müdigkeit, die kommen auch alle irgendwie in der Bibel vor. Also da ist zum Beispiel davon die Rede, dass jemand den Schlaf der Gerechten schläft, sich geborgen fühlt und deshalb sagen kann, jawohl, ich habe meine Ruhe, ich kann schlafen. Manchmal ist das ein Ausdruck von Gottvertrauen. Ein Zeichen für ein gutes Gewissen. Manchmal kann Schlaf aber auch genau das Gegenteil sein. Klar, Boot, See, Sturm, an wen denken wir, würde ich die Kinder im biblischen Unterricht fragen. Jetzt frage ich euch. Ja, wir denken an Jona, ne? Der hat doch auch im größten Sturm geschlafen. Nur bei dem war irgendwie was anders. Der war auf der Flucht vor Gott. Und der hat sich zurückgezogen, unter Deck, um nicht gesehen zu werden. Vielleicht kann er Gott entwischen. Und er hat mit einem ziemlich schlechten Gewissen geschlafen. Sein Schlaf war auch eine Form der Flucht. Na, da musste der heidnische Kapitän erst kommen und den aufwecken und sagen, Menschenskind, jetzt bete gefälligst. Wir sind im Riesensturm, alle rufen zu ihren Göttern und du kannst jetzt mal deinen Gott anrufen, vielleicht tut der ja noch was. Auch ein Ausdruck der ziemlichen Hilflosigkeit. Also Jona hat auch im Sturm geschlafen, aber es war eine ganz, ganz andere Geschichte mit einer anderen Bedeutung. Ich habe auch schon mal im Sturm geschlafen. Also nicht auf dem Schiff, da kriegt er mich gar nicht hin. Es war im Zelt. Aber das war auch so irgendwie besonders, denn wir waren auf einer Radtour, meine Freunde und ich. Und in der Nacht kam ein richtig heftiges Gewitter auf und eben starker Wind. Die Kameraden hatten Sorge, das Zelt könnte wegfliegen. Und ich habe einfach geschlafen. Ich habe zwar zwischendurch mal was flattern hören, aber mir war nicht nach Flattern, ich wollte schlafen. Warum? Ja, wir haben den ganzen Tag im Sattel gesessen, also auf dem Fahrradsattel. Und wir haben wirklich gekämpft und Kilometer gemacht und jetzt war ich müde. Und dann kann es von mir aus auch stören. Ja, und bei Jesus, da war das irgendwie so ähnlich. Ich glaube nicht, dass der sein gutes Gewissen und sein Gottvertrauen demonstrieren wollte. Das brauchte der nicht. Hallo, ich bin der Gerechte und schlaf den Schlaf des Gerechten. Nein, er hat den ganzen Tag gekämpft. Er hat sich verausgabt für die anderen. Er hat Predigten gehalten. Er hat Leute geheilt. Und heilen war für ihn auch nicht immer nur Schnips mit dem Finger, sondern es war immer ein Ringen um den Menschen. Ein Ringen um Glauben. Ein Ringen darum, dass Menschen gerettet werden. Dass sie Kurs auf Gott nehmen. Und das hat ihn was gekostet. Er war wirklich Mensch. Und er war hundeschlachs kaputt. Und darum schlief er da auf dem Kissen. Jesus hatte nicht immer seine Kuscheldecke dabei, sondern das war das Sitzleder, was zu diesem Boot gehörte, für den Steuermann normalerweise. Und das war ihm jetzt gerade gut genug und er hat geschlafen. Mitten in diesem großen Sturm. Ja, aber den Jüngern reicht es an einer bestimmten Stelle. Meister, sagen sie, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Das ist keine Erkundigung nach dem Motto, ja Meister, wie siehst du denn die Sache? Und meinst du, es ist okay, wenn wir untergehen? Falls ja, ist das schon in Ordnung? Nein, das ist ein Vorwurf. Wie kannst du hier schlafen? Kümmert's dich nicht? Sind wir dir egal? Erstaunlich, dieser Gegensatz von dem, was Jesus die ganze Zeit für sie tut, dieser Gegensatz von dem, was, ja, wie sie Jesus erleben, wo sie doch die ganze Zeit bei ihm sind, an seiner Seite, und dem, was sie ihm jetzt zutrauen. Du sorgst dich nicht, du kümmerst dich nicht, wir sind dir egal. Wir kommen um, wir gehen unter. Aber immerhin, Jesus lässt sich wecken von diesem Ruf und damit geht es weiter, denn nach dem großen Sturm kommt die große Stille. Jesus sorgt erst einmal für Ruhe. Und das ist spannend. Er betet nicht erstmal oder besinnt sich eine Viertelstunde oder nimmt irgendwie Anlauf, dass er überlegt, was ist hier los und was muss ich Gott dem Vater sagen, damit er uns hier rettet. Nein, er befiehlt. Der macht nicht viele Worte. Kürzer geht's nicht. Sei still, fertig ab. Und dann ist Stille. Und das ist nicht wie, wenn ein Wind allmählich nachlässt. Oder wenn ein Wind relativ schnell zu Ende geht. Sondern es ist blitzartig, ganz plötzlich, total still. Da regt sich kein Lüftchen, da kräuselt sich kein Wässerchen. Stille. Und Jesus macht das auf seine ganz einzigartige Weise. Und dann hat er nur eine Frage an die Jünger. Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Wie kann das denn sein? Wie kann das sein? Ihr habt all das erlebt. Ihr habt mich erlebt. Ihr kennt mich doch. Aber so ist das eben manchmal. Der Glaube ist wie weggeblasen. Und wir müssen das in irgendeiner Weise mal merken. Und Jesus sagt auch nicht, ist schon okay so, sondern ihr sollt Glauben haben. Ihr könnt Glauben haben. Es steht ja alles in Frage. Nicht nur kommen wir um. Ich meine, irgendwann stirbt man halt und wie sagt ein Verkäufer immer, einen Tod müssen wir sterben. Ja, na gut, man kann nicht alles haben. Ne? Aber hier geht es um viel mehr. Wir kommen um und du fragst nicht danach. Die ganze Berufung, dieses ganze Werk Gottes mit seinem Christus, diese ganze Gottesherrschaft, die Hoffnung für die ganze Welt, die geht auf einmal unter und ihn stört das gar nicht. Da hängt so viel mehr mit dran. Es geht hier nicht nur um ein Einzelschicksal, das sich so oder anders entscheiden könnte oder als eine Sammlung von Einzelschicksalen. Hier steht ja alles in Frage. Und darum dreht der Glaube sich auch nicht nur immer um sich selbst, sondern die Frage ist, was tut Gott? Was wird aus dieser Welt? Was wird aus uns? Was ist mit seiner Herrschaft? Die Stille ist gewaltig. Ich stelle mir das unglaublich vor. Und was Jesus hier zu sagen hat, das braucht auch viel Stille. Das braucht ganz viel Raum. Eine große Stille und schließlich kommt nochmal eine Überraschung, nämlich große Furcht. Ich meine, die Jünger hätten doch sich freuen können. Hurra, wir leben noch, oder? Erleichtert sein. Ist nochmal gut gegangen. Wir haben es geschafft. Gut, dass wir Jesus mit haben. Party. Wo ist die Sektflasche, die nicht über Bord gespült wurde? Ja, lasst sie uns gleich mal köpfen. Ja, leben noch. Geht weiter. Stattdessen große Furcht. Was soll die Geschichte? Ne? Erst haben sie Furcht im Sturm, jetzt haben sie Furcht in der Stille. Hat ihnen das was gebracht? Na klar, diese Furcht ist ganz anders. Das hier ist der sogenannte Gottesschrecken, wenn der Mensch mit dem Heiligen in Berührung kommt. Und wenn der Mensch wirklich alles andere loslassen kann, von allem anderen absehen kann, nur noch registriert, Gott ist hier. Er hat jetzt gerade eingegriffen. Hier handelt er. Und ich kann mich nur noch vor ihm beugen. Vorher war ich hilflos, weil ich mir nicht selber eben helfen konnte in der Bedrohung. Ich war hilflos, weil ich auch meinen Glauben nicht halten, nicht aufrechterhalten konnte. Und jetzt bin ich ja von allen Zweifeln los, allen Vorwürfen gegen Gott und kann mich nur noch vor ihm beugen. Zu dieser großen Furcht gehört diese Frage: Wer ist dieser? Wer ist dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Für uns ist die Lösung ja ganz einfach. Er ist Gottes Sohn, er ist Gott der Sohn, natürlich kann er das. Aber wie nah ist uns das eigentlich in den ganz normalen Situationen unseres Alltags? Die meisten hier sehen relativ gut aus, nicht völlig zerzaust, weil in der Woche im Sturm gewesen. Aber es gibt ja auch genug Situationen, wo wir das eben auch erleben, wo der Glaube wie weggeblasen ist. Und jetzt wird uns keine Werbung für den Glauben gemacht. Nach dem Motto, wenn du richtig glaubst, dann wird alles gut. Oder ein Rezept, so kommst du an den richtigen Glauben, so müsste Glauben aussehen. Die Richtung. Die einzige wirklich wichtige Frage, wer ist dieser? Wer ist dieser Jesus, an den du glaubst? Ist er nur ein frommer Mensch, ein Heiliger oder der meinetwegen Sohn Gottes ganz weit weg? Oder ist er der, der jetzt genau Bescheid weiß über dein Leben, deine Situation kennt, versteht und der sie auch ändern kann, der sie völlig in der Hand hat? Er wird es zu seiner Zeit machen. Er wird auch sein Volk, seine Gemeinde durch die Zeit bringen, durch alle Stürme hindurch. Nass werden, eine gewisse Übelkeit und sonstige Randerscheinungen sind nicht ausgeklammert. Die haben schon immer stattgefunden, die gibt es heute und die werden immer stattfinden, bis ganz zuletzt. Aber diesem ganz zuletzt gehen wir entgegen und in dieser Zeit, egal wie wir gerade durchgeschüttelt werden, sollen wir vertrauen. Vertrauen auf ihn, weil wir wissen, wer er ist. Ja, es war ein Mega-Event, ein großer Sturm. Mit wenigen Sätzen ist dieses wichtige Ereignis festgehalten. Wir sollen auch zu dieser großen Stille finden und zur wahren Anbetung Gottes. Und dann nicht immer hin und her schauen zwischen all den hilflosen Leuten, sondern diese helle Stelle im Bild anschauen. Jesus, der kümmert sich, auch wenn er jetzt gerade für uns nicht so aussieht. Amen.